Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast.
Ja, Checkout feiert heute ein kleines Jubiläum. Folge 25 ist am Start. Ich bin Kevin Schulte, wie immer, und begrüße, wie jedes Mal, alle Darts-Fans, alle Darts-Freaks. Du kannst Checkout hören, wie immer, auf Spotify, auf Podigy, meinsportpodcast.de und auf iTunes. Gerne auch eine Bewertung hinterlassen, auch gerne in Kontakt treten, zum Beispiel über Twitter @checkoutpodcast. So, und jetzt gehen wir rein in Folge Nummer 25 mit einem, ja, alten Bekannten. Kevin Barth von Daten.de ist zu Gast. Grüß dich, Kevin. Hi.
Hallo, ich habe gar nicht gewusst, dass das hier quasi heute eine besondere Ausgabe ist. Dann freut es mich umso mehr, dass ich mit dabei bin.
Ja, sehr schön. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Lass uns auch nicht lange fackeln. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Es gab ein World Series Event, den Auftakt der World Series, mit einem Sieger, den man jetzt nicht unbedingt dafür auf der Rechnung hatte. Nathan Aspinall hat das US Darts Masters gewonnen.
Nathan Aspinall. Just a week or so before turning 28, has produced brilliance in Las Vegas. Even Michael Smith applauds on his World Series debut.
8-4 im Finale gegen Michael Smith, zuvor auch schon Rob Cross und Peter Wright besiegt. Also war ein traumhaftes Turnier für ihn. Und ja, also man muss wirklich konstatieren, Nathan Aspinall ist einer, der sicherlich auch, was Premier League betrifft, was die großen Majors betrifft, den man ab sofort wirklich auf der Rechnung hatte. Und UK Open war anscheinend definitiv kein One-Hit-Wonder, oder?
Ja, also es gab Indizien, ja, die gute Weltmeisterschaft, wo man sich dann denkt, das muss er erstmal vielleicht bestätigen. Dann gewinnt er die UK Open, Ja, gewinnt er auch was auf dem Floor, aber grundsätzlich war es jetzt nicht so, dass er jede Woche Schlagzeilen gemacht hat. Aber dann holt er jetzt dieses Turnier hier und haut auch entsprechend hohe Averages raus. Ja, da hast du völlig recht. Es ist jemand, der auch jetzt nochmal gezeigt hat, dass er dann auch bei TV-Turnieren nach wie vor auf sich aufmerksam machen kann und dass er auch vor großen Namen dann überhaupt keine Angst hat. Und dann auf diesem Niveau bei solchen Turnieren, das war sein erstes World Series Event, da wurde er auch nicht so richtig gewusst haben, was kommt da auf mich zu, was passiert da. Das heißt, eine gewisse Nervosität wird mit Sicherheit auch da gewesen sein. Aber das hat er dann gut ausgeblendet und vor allem dann in den Finalspielen ordentlich abgeliefert. Und das verdient hohe Anerkennung, ja.
Was sagst du so zu seinem Auftreten? Er wirkt auch in Interviews sehr, sehr selbstsicher, sehr selbstbewusst. Hängt das auch damit zusammen, dass er mit den UK Open dann direkt auch seine für damalige Verhältnisse überraschend starke WM direkt bestätigen konnte und er also weiß, er kann mit den ganzen Jungs zu jeder Zeit mithalten? Ist das auch ein Faktor gewesen für seine Entwicklung?
Ja, also ich denke, dass Ergebnisse immer wichtig sind, ja, also du brauchst Resultate, es gibt Spieler, die sagen, ich gewinne lieber mit einem, weiß ich nicht, mit einem 88er Average, als mit einem 98er zu verlieren, also Dart ist auch ein Ergebnissport, wie jeder Sport auch, und wenn du da dann entsprechende Resultate hast, dann hast du das natürlich im Kopf, und der hat jetzt die Tourkarte 2018 gewonnen und braucht sich die nächsten, weiß ich nicht, braucht sich keine Sorgen mehr darüber machen, ob er sie verteidigt oder nicht. Und er braucht sich auch keine Sorgen machen, ob er 2021 die Tourcard hat, weil das alles reichen wird. Und da kann man natürlich befreit aufspielen und es sich gut gehen lassen. Und das ist, glaube ich, auch jemand, der wirklich seinen Traum erfüllt hat, der ja auch im Interview im März noch meinte, ja, vor Jahren, oder es ist wohl noch gar nicht so lange her, war ich mit meinem Opa da und saß hinten auf den schlechtesten Plätzen und jetzt stehe ich hier oben und habe das Ding gewonnen. Also da lebt jemand auch seinen Traum und das merkt man dann auch diesen Aussagen, denke ich, an. Ja, da hat jemand richtig Lust.
Jetzt hat er ja in Las Vegas auch nicht irgendwelche Spieler geschlagen, sondern mit Rob Cross, dann im Halbfinale Peter Wright, wo er auch ein Matchstart überstehen musste, und dann Michael Smith. Drei Leute, die natürlich auf Jahre hinaus, oder zumindest bei Michael Smith und Rob Cross muss man das sagen, die werden jetzt erstmal wahrscheinlich nicht arg abrutschen. Ist das von der Spielklasse Aspinalls aktuell auch seine Kragenweite, dass er da sich konstant reinspielen kann, also in die Top 10 erstmal und dann vielleicht auch in die Top 8? Ist das was du für realistisch hältst jetzt im weiteren Verlauf dieses Jahres?
Ja, weil er jetzt halt einfach auch er hat zwei TV-Turniere dieses Jahr gespielt und hat in beiden entsprechende Resultate gezeigt. Und dann ist das natürlich jemand, der dafür in Frage kommt. Die spannende Frage wird dann eben, was passiert, wenn einfach er dann selbst merkt, Mensch, ich bin bei immer mehr Leuten auf dem Radar, ich bin bei immer mehr Leuten auf dem Schirm. Das Thema Premier League geht irgendwie hoch und so weiter. Und dann steht plötzlich die WM vor der Tür und vielleicht hat ihn ja auch jemand als Außenseiter auf dem Zettel. Also es ist dann die Frage, wie geht so ein Mann dann damit um, wenn es dann tatsächlich so ist, dass er nicht mehr über die Außenseiterposition kommt, sondern tatsächlich auch einer der genannten Namen ist im Kreis derjenigen, wo man sagt, das sind irgendwie Favoriten oder zumindest im erweiterten Favoritenkreis. Dart ist ein Kopfsport, Dart findet zu 90% im Kopf statt. Und dann ist halt die Frage, was macht das mit ihm? Kann er weiter befreit aufspielen, weil er sich einfach keinen Kopf über irgendwas macht? Oder belastet ihn das? Und da werden natürlich dann die nächsten Monate, wenn wir immer mehr in die heiße Major-Phase gehen, werden dann da natürlich Ausschlag geben. Ich traue ihm das aktuell zu. Ich denke auch, dass er da keine Angst vor hat. Und denke auch, dass er im neuen Jahr ist das schon jemand, der alleine dafür, dass er halt einfach nichts zu verteidigen hat und für alles qualifiziert ist, auch in den Top Ten stehen wird.
Wo du das ansprichst, mit dem Kopfsport, mit der mentalen Seite. Man sieht ja auch bei Michael Smith, der dann nach dem WM-Finale in diesem Jahr ehrlicherweise noch nicht viel gerissen hat, bis jetzt Las Vegas kam, hat dann da gegen Michael van Gerven gewonnen, allerdings mit einem Average, wo er das im Leben wahrscheinlich nicht mehr häufig mitschaffen wird. Und danach zeigt er dann aber vor allen Dingen im Halbfinale gegen Gervin Price eine wirklich auch überragende Leistung. Was sagst du vielleicht zu Michael Smith? Da noch ein, zwei Sätze zu. Es war ja wirklich ein komisches Match gegen Van Gerven, dann gegen Price, wie gesagt, sehr, sehr stark grundsätzlich. Aber bislang, muss man sagen, sind die Ergebnisse in diesem Jahr gerade auf dem Floor, gerade auf der European Tour, überhaupt nicht da.
Das ist richtig. Smith hat nicht den nächsten Schritt gemacht, den man von ihm jetzt aufgrund dieses WM-Finales erwartet hätte. Ich war einer derjenigen, der damals auch gesagt hat, dass ich glaube, dass Michael Smith vorne angekommen ist und dass Michael Smith über Jahre derjenige sein kann, der Michael van Gerven herausfordert. Das ist nicht passiert, zumindest aktuell bislang nicht, weil Smith wieder in alte Muster verfallen ist, in ziemliche Unkonstanz, und da steht er sich dann, glaube ich, vielleicht auch in manchen Momenten selbst im Weg. Da war dann ja auch nicht immer die Körpersprache unbedingt die positivste. Er hatte dann ja auch eine Verletzung nach der WM. Da kam, glaube ich, vieles zusammen. Und es ist jetzt nicht jemand, den ich für die nächsten großen TV-Turniere total auf dem Zettel habe, weil da einfach, der hat das Potenzial, dir dann mal eine 105 oder mehr um die Ohren zu hauen. Aber das über ein ganzes Turnier, das hat er bei der WM geschafft. Und dann dachte ich, das wäre so der Durchbruch, das wäre es jetzt. Aber das ist es nicht. Es sind wieder alte Muster da. Und da ist halt dann die Frage, wann wird es konstanter? Ich meine, dieses WM-Finale wird ihn jetzt 2 Jahre lang da oben halten. Da muss er gar nicht viel für tun. Aber es gibt auch andere Beispiele. Adrian Lewis, ne, Riesentalent, aber es ist keine Konstanz da. Und das steht ihm natürlich dann irgendwie auch im Weg.
Ja, zu solchen Spielern wie Adrian Lewis kommen wir auch gleich noch, wenn wir mal über das Teilnehmerfeld fürs World Matchplay sprechen. Um jetzt, bevor wir den Bogen spannen, um da jetzt einen Haken hinter die World Series zu machen, es steht jetzt am kommenden Wochenende schon das zweite Event an. Und das ist ja aus deutscher Sicht ein besonderes, weil es in Köln stattfindet und weil die 8 Topspieler, die dort eingeladen sind, also sind Van Gerven, Cross, Gurney, Anderson, Wright, die sind ja bei allen World Series Events dabei, plus jetzt in Köln, Wade, Suljovic und Raymond van Barneveld bei seinem dann letzten Auftritt auf dieser Tour, treten gegen 8 deutsche Spieler an. Die Auslosung war schon. Was erwartest du von den deutschen Jungs dort in Köln?
Ja, es ist für jeden eine große Chance, weil du einfach eine riesengroße Bühne hast, weil du einfach vor einer 5-stelligen Anzahl an Leuten wahrscheinlich spielen wirst und ein TV-Publikum da ist. Und ja, es geht halt dann darum, das zu nutzen, das nutzen zu können. Wo wir jetzt aber auch in diesem Jahr noch nicht so viel Konstanz bis auf ein, zwei Ausnahmen bei den deutschen Spielern gesehen haben. Ich würde jetzt nicht vielen irgendwie den Sprung in die zweite Runde zutrauen, muss allerdings sagen, dass ich aus Zeitgründen noch gar keine Muße oder irgendetwas hatte, auf die Auslosung zu schauen, aber du wirst mich bestimmt gleich aufklären. Dann werde ich das quasi live mit den ersten Eindrücken, die mir da durch den Kopf gehen, irgendwie einschätzen. So als würde ich sie quasi gerade gucken.
Also, halte ich fest. Max Hopp spielt gegen Rob Cross und Gabriel Clemens gegen Raymond van Barneveld. Also das sind so Martin Schindler gegen Michael van Gerven, so von unseren drei Top-Jungs die Gegner. Also gut, ja, wie ist deine Einschätzung?
Ja, Hopp gegen Cross ist was zuzutrauen, weil Cross eben einfach nach wie vor einen relativ unkonstanten Eindruck macht. Also in der Premier League hatte man den Eindruck, es geht wieder nach oben. An World Series war jetzt auch nicht schlecht, aber Cross ist weiterhin nicht so stark wie in seinem Debütjahr. Und Hopp, glaube ich schon, dass der da was abliefern kann. Bei Hopp geht es dann aber halt auch immer drum, will er zu viel? Das hat man, glaube ich, beim World Cup dann gesehen, bei seinem Zweitrundenmatch, wo sein 70er Average zustande gekommen ist. Das ist momentan auch so zwischen Genie und Wahnsinn. Aber Hopp würde ich gegen Cross durchaus Chancen einräumen. Clemens und die Bühne. Das ist halt auch immer so eine Geschichte. Ich habe bislang ein, zwei starke Bühnenspiele von Gabriel Clemens gesehen und viele waren halt dann nicht so gut. Das Duell Clemens gegen Van Barneveld gab es dieses Jahr schon auf der European Tour. Tatsächlich, glaube ich, sogar beim Heimspiel von Clemens in Saarbrücken, wo sich Van Barneveld 6-3 durchgesetzt hat. Das ist eine extreme Wundertüte, dieses Spiel. Wie stark kommt Van Barneveld auf die Bühne zurück? Was kann Clemens anrichten? Das ist auch ein 50-50-Spiel. Clemens hat eine Chance, aber wenn es bei ihm nicht läuft, dann kann das auch sehr, sehr deutlich für Van Barneveld werden. Schindler gegen Van Gerven, das ist kein gutes Los für Martin, auch wenn Van Gerven in letzter Zeit auch unkonstant unterwegs ist. Martin ist aber halt auch, der hat letztens auf der European Tour 105 bei einer Players Championship, glaube ich, 105, 106 gespielt, um dann beim nächsten Spiel wieder bei Mitte 80 zu landen. Ja, also es ist bislang kein gutes Jahr für Martin. Da scheinen auch irgendwie, es scheint so generell was irgendwie nicht so richtig zu stimmen. Unangenehm für ihn. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie gegen Van Gerven reichen wird.
Ja, es ist halt zu hoffen, dass sich zumindest einer durchsetzt und das nicht so ergeht wie den nordamerikanischen Startern jetzt aus USA und Kanada in Las Vegas und auch letztes Jahr auf Schalke beim German Darts Masters hat es ja keiner geschafft in die zweite Runde.
Seit wir ein World Series Turnier in Deutschland haben, hat noch kein deutscher Spieler die erste Runde überstanden.
Das dramatischer kann es ja wirklich nicht mehr klingen.
Ja. Tut mir leid, aber das sind die nackten Zahlen.
dann würde ich sagen, machen wir da lieber mal einen Haken hinter aus deutschsprachiger Sicht. Und lass uns mal sprechen über das World Matchplay, was ja jetzt auch schon die Schatten vorauswirft, weil jetzt wird auch in den nächsten Tagen ausgelost. Das Teilnehmerfeld steht seit dem European Tour Event in Prag. Und es ist, da sind wir uns sicherlich einig, ja auch ein Turnier mit deutlich mehr Charme als jetzt so ein World Series Event.
Ja.
Ich denke mal, also wenn ich mir das anschaue, das Feld, das kann richtig spannend werden, auch gerade in der ersten Runde, weil wenn ich bei den Proto-Qualifikanten da so einige Namen durchgehe, da habe ich sehr viele Spieler, wo ich dahinter einen Haken hintermachen würde, nach dem Motto, die haben gute bis Top-Form. Und bei einigen aus den Top 16 aus der Riege der Gesetzten genau das Gegenteil. Da denke ich zum Beispiel an Spieler wie Darren Webster, Adrian Lewis, die sind nicht unter allen Umständen Favorit in der ersten Runde.
Ja, auch ein Peter Wright, der ja in diesem Jahr jetzt noch irgendwie 300.000 Pfund zu verteidigen hat in allen möglichen Turnieren, der ein World Matchplay-Finale zu verteidigen hat, der irgendwie nach wie vor, da kommen immer wieder mal, zeigt er, was er kann, aber steht sich, glaube ich, auch selber so ein bisschen im Weg, weiterhin mit dieser ganzen Wechselei der Darts, ist extrem schwierig. Auch ein Michael van Gerven kommt ja jetzt gerade nicht unbedingt so stabil daher, da ist so die Frage, er war auch schon überspielt, aber momentan könnte man sich fragen, hat er irgendwie zu viel in letzter Zeit ausgelassen, zu viel nicht gespielt, wenn man so die Leistung sieht, mit der er dann jetzt in Las Vegas war und in Prag gegen Keegan Brown auch früh ausgeschieden. Also auch Van Gerven wird nicht mit dem größten Selbstvertrauen in dieses World Matchplay gehen. Und dann gibt es natürlich Spieler, die hat man auf der Rechnung. James Wade, zum Beispiel, weil der ein starkes Jahr spielt.
Gavin Price würde ich auch nennen.
Gavin Price, ja. Gary Anderson habe ich irgendwie immer auf dem Zettel, muss ich sagen. Schwierig finde ich Menzo Suljovic momentan, weil der halt, ja, abgesehen von der Premier League in diesem Jahr, schon eine ziemliche Ergebniskrise hat. Es gibt regelmäßig Turniere, wo ganz viele Spieler aus den Top 16 ausscheiden und man so denkt, es ist seine Chance, mal wieder einen Titel zu holen. Aber es passiert dann nicht. Und diesen Vorwurf, in Anführungsstrichen, muss er sich schon ein bisschen gefallen lassen, weil die Konstanz der vergangenen Jahre ist momentan ein bisschen abhanden gekommen, sehe ich so.
Gerade das Event in Prag trifft darauf auch zu. Da musste ich nämlich daran denken, dass er ja letztes Jahr auf der European Tour unter anderem da in Kopenhagen gewonnen hat. Und das war auch ein ähnliches Turnier. Da waren jetzt irgendwie die großen Jungs oder viele großen Jungs auch früh weg. Und dann hat das dann am Ende, hat er sich den Turniersieg gesichert. Und jetzt dachte man auch, oh, es sieht gut aus, er hat es auch eine Runde weiter geschafft als viele der Gesetzten, aber dann war auch wieder Schicht im Schacht und diese These wird auch dadurch gestützt, dass er ja jetzt auch immer noch nicht für das für den Grand Slam qualifiziert ist. Also er hat noch kein wirklich großes Ergebnis gezogen in diesem Jahr und ja, das ist ein bisschen schade. Also die Premier League war ja wirklich gut, die war ja auch konstant, da hat es dann am Ende knapp nicht gereicht, weil er auch mit dem Spielplan da ja ein Problem hatte, dass er dann gegen Van Gerven und Cross dann zuletzt dann noch spielen musste, ist er dann ja nicht in die Finals gekommen. Aber Suljovic, da muss ich ehrlich sagen, hängt für mich auch viel davon ab, wen er da als Gegner bekommt. Also wenn das jetzt irgendwie ein Jamie Hughes ist, der sein A-Game bringt, dann kann es auch schnell vorbei sein. Wenn es aber irgendwie Mervyn King ist oder so oder Danny Noppert, dann sehe ich Suljovic auch, ohne dass er jetzt die Topform hat, da immer auch bei so einem langen Match dann schon noch vorne, ehrlich gesagt.
Ja, also und das Ding ist ja, dass die, man kann ja jetzt viel diskutieren, aber wir haben jetzt dann noch das Matchplay, wir haben dann den World Grand Prix, wir haben die European Championship, wir haben dann irgendwann noch den Grand Slam, also die großen Turniere, bei denen du dich positionierst für alles, was da dann noch kommen mag, sei es Weltrangliste, sei es Premier League, die kommen ja jetzt erst noch. Und es wird interessant zu sehen, wie Menzo Suljovic dann bei diesen Turnieren funktioniert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er, also gerade, es ist kein Geheimnis, dass er auf die Pro Tour nicht unbedingt Lust hat. Das ist schwierig, weil gerade da hätten ihm ein paar Ergebnisse in letzter Zeit gut getan, gerade weil jetzt der Turniersieg aus Kopenhagen rausgefallen ist. Wenn ich mich nicht täusche, kann es gut sein, dass er dieses Jahr irgendwann nochmal Qualifikation für die European Tour spielen muss.
Es sieht jetzt, glaube ich, halbwegs so aus, als würde er sich so irgendwie als 15. drin halten durch eben das Ergebnis jetzt letztens. Es ist eine ganz knappe Kiste, aber das wäre natürlich für ihn Worst Case, weil dann müsste er da dann auch noch eine Quali spielen und das ist ja gar nicht sein Ding. Das wird er wahrscheinlich also
worauf
gar nicht machen.
Ja, worauf ich hinaus will, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie in letzter Zeit besonders Lust hatte. Man kann in ihn nicht reingucken, aber sagen wir es anders. So Turniere wie das World Matchplay, er fühlt sich im Blackpool total wohl. Das sind Turniere, wo dann auch er hingeht und sagt, oh, großartig, das ist das, wofür ich Dart-Profi bin. Und ich hoffe, dass genau das dann ihm die letzten 20% wieder rauskitzelt, um ihn dahin zu bringen, wo er war. Aber bei einer realistischen Einschätzung ist er jetzt nicht derjenige, den ich jetzt auf dem Zettel habe, richtig weit zu kommen beim World Matchplay. Aber ne, diese Faktoren, Blackpool und er war da schon dreimal sehr, sehr weit, letztes Jahr ja auch im Finale, das darf man nicht außer Acht lassen bei ihm.
Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite, also nochmal zu den Pro-Tour-Qualifikanten.
Ja.
Da wird diese Liste angeführt von Christoph Ratajski und das ist jetzt auch kein Wunder, weil er ja seit über einem Jahr wirklich auf dem Floor überragend spielt und da sein Geld einsammelt, hat ja auch dieses Jahr schon wieder jetzt zuletzt ein Turnier gewonnen auf der Pro-Tour. Wenn wir jetzt mal zu ihm ein, zwei Sätze verlieren, ist das jemand, der mal so ein Viertelfinale jetzt drin hat im Petto?
Ja, ist dann halt auch die Frage, wie läuft das bei den TV-Turnieren? Zuletzt bei der WM hatte er mich nicht wirklich überzeugt, war ja gegen Sego Asada rausgegangen. Da ist halt dann die Frage, bringt er das vom Floor auf die Bühne? Wenn ja, dann ist das tatsächlich jemand, den ich dann auch mal in einem Viertelfinale sehe, absolut. Also es kommt nicht von ungefähr, ne, dass jemand da auf der Pro Tour, wie viel hat er jetzt gewonnen? 3 Turniere, 4 Turniere auf der Pro Tour insgesamt.
Genau, da war ja dieses eine UK Open Qualifier Turnier noch dabei vor anderthalb Jahren fast, ja.
Also es gibt andere Spieler, die man irgendwie vielleicht mehr auf der Rechnung gehabt hätte. Bei einem Corey Cadby, dem Australier, der seit April wieder auf der Tour ist, vermisse ich tatsächlich die Ergebnisse, die aber Ratajski regelmäßig liefert. Und er ist mit Sicherheit einer derjenigen, die du genannt hast, wenn man als Top-16-Spieler auf den in der ersten Runde trifft, das macht mit Sicherheit keinen Spaß.
Definitiv, und keinen Spaß wird es machen, wenn man Glenn Durrant bekommt zum Beispiel. Den haben wir ja auch. Für mich auch ein Spieler, also den werden wir jetzt auch nicht mehr lange in den Gefilden sehen, wo er in der Weltrangliste platziert ist. Wobei man auch da sagen muss, es ist ja eigentlich irre, dass er überhaupt schon so weit oben ist. Und ich habe bei ihm jetzt auch das Gefühl, dass das es nicht lange dauern wird, bis er dann auch mal bei so einem größeren Event, er hat jetzt auch noch quasi keins gespielt, was in der Reihe steht, also auf dem PDC-Circuit. Denke, da wird man in diesem Jahr schon noch mal zumindest ein Ergebnis sehen, wo er dann auch ein paar Spiele gewinnt. Das traue ich ihm zu, weil er auch jemand ist, der sich jetzt auf der Bühne nicht unwohl fühlt. Oder habe ich da einen falschen Eindruck?
Nö, also er ist tatsächlich derjenige von den Wechslern von der BDO, der auf der Bühne, glaube ich, am zuverlässigsten ist und am besten funktioniert. Und er ist ja auch derjenige, der auf dem Floor von denen jetzt den besten Eindruck macht. Klar hat Jamie Hughes jetzt das European Tour Event gewonnen, aber ich glaube, da haben viele Faktoren einfach auch mitgespielt, von wegen Auslosungen und Favoriten früh raus und so weiter. Durrant, bei dem waren ja die Zweifel groß von Beginn an, schon in der Qualifying School, schafft er das und so weiter. Aber er hat auch auf dem Floor bislang immer und immer wieder auch starke Ergebnisse gehabt. Und die Bühne ist bei ihm nicht das Problem. Wenn die Auslosung halbwegs passt für das World Matchplay, dass jetzt irgendwie nicht in der ersten Runde ein Gary Anderson, ein James Wade oder ein Michael van Gerven, okay, auch van Gerven. Also es gibt wenige, wo ich sage, wenn Durrant die in der ersten Runde zieht, ist er irgendwie der totale Außenseiter. Ja, also es ist schon jemand, den ich jetzt auch beim World Matchplay, ohne jetzt eine Auslosung zu haben, einfach mal nach Gefühl ins Viertelfinale tippen würde.
Und einen, den ich auch, den man vielleicht jetzt nicht in der Reihe sieht unbedingt, aber dem ich zumindest attestiere, eine sehr gute Entwicklung, eine sehr gesunde Entwicklung durchgemacht zu haben in den letzten, ja, 1,5 Jahren, ist für mich Chris Doby. Also der auch eine gewisse Konstanz an den Tag legt. Da sind wenig Ausreißer, wo er jetzt, sag ich mal, richtig schlecht spielt. Da sind jetzt auch wenig, die jetzt irgendwie ein 100er-Average dann mit sich bringen. Aber für mich ist das ein Spieler, der, wenn da irgendwie die Auslosung passt, der da nicht irgendwie in der ersten oder unbedingt in der zweiten Runde schon rausgehen muss. Also wie bist du Doby zugewandt? Für mich, wie gesagt, einer, den man da auf der Rechnung haben kann für ein überraschend gutes Endergebnis beim Matchplay.
Ja, Doby ist für mich auch ein interessanter junger Spieler, der so klammheimlich Ergebnisse sammelt und seinen Weg macht und ich glaube auch eine gesunde Einstellung zu sich und seinem Spiel hat und nicht irgendwelche Allüren hat oder sonstiges, der einfach ein bodenständiger Kerl ist, sein Ding macht und ja, auch ich sehe da Chancen, ne? Also weiß ich nicht, wenn jetzt Doby gegen einen Adrian Lewis gelost wird, dann hätte ich schon eine ziemliche Neigung auf Chris Doby zu tippen, ja. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass das jemand ist, der dem man das absolut zutraut, der auch keine Angst hat vor dieser großen Bühne, der ja auch schon bei der WM und in der Premier League als Contender irgendwie dann auch mal aufgezeigt hat.
So unaufgeregt, finde ich, ist auch Jamie Hughes. Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich den, also ich gucke dem sehr gerne zu, weil du merkst, das ist ja, der hat so eine Haltung, die ist irgendwie ziemlich, ziemlich locker dann in Interviews, typisch britisch auch, man versteht ihn kaum und ja, ich glaube, diese Lockerheit, die zeigt sich dann auch an diversen Ergebnissen von ihm. Und das ist für mich auch einer, den man jetzt nicht unbedingt ziehen muss als gesetzter Spieler. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, Hughes ist immer so für mich die Frage. Ich finde den relativ unkonstant. Also da gibt's dann schon Ergebnisse, auch es hat bei der Qualifying School angefangen, wo er, glaube ich, am ersten Tag, glaube ich, die Tourcard geholt und hat an dem Tag reihenweise 105 plus rausgehauen. Hat dann aber auch Tage, wo es dann irgendwie gar nicht funktioniert. Dann gewinnt er jetzt ein European Tour Event. Also Hughes ist für mich auch eine Wundertüte, wo irgendwie bei seinem World Matchplay Debüt alles passieren kann. Von so einer explosionsartigen Leistung bis hin zu, es läuft gar nicht und er kriegt richtig einen drauf. Also das ist jemand, den ich auch interessant finde, wo aber die Konstanz noch etwas ist, was noch besser werden muss, um da wirklich, weiß ich nicht, das ist halt auch jemand, dem ich zutraue, beim Matchplay ein total geiles Spiel zu machen und dann halt in der zweiten Runde das genaue Gegenteil ans Board zu bringen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man sich die Averages anschaut bei Floor-Turnieren von Jamie Hughes in diesem Jahr, da ist ja auch von 85 bis 115 alles dabei und das jetzt nicht jeweils nur einmal. Also das stimmt, da gebe ich dir recht. Dann würde ich sagen, jetzt so zum Ende habe ich mir jetzt nochmal zwei Punkte notiert hier als Stichpunkt. Das ist einmal unter dem Gesichtspunkt Niederlande, weil wir haben jetzt neben Michael van Gerven noch vier weitere Holländer in Blackpool und dazu vielleicht eine Einschätzung, das sind jetzt mit Wattie Meena, mit De Swaan, mit Noppert und mit Vincent van der Voort eine bunte Mischung und ja, was hältst du von denen? Also gerade Vincent van der Voort hat sich ja irgendwie, ohne jetzt mal wirklich ein Halbfinale zu erreichen, ich glaube, das höchste der Gefühle war vielleicht mal ein Viertelfinale auf der Pro Tour.
Letztes Jahr gar keins, ne?
Genau, aber hat er sich durch ein halbes Jahr quasi trotzdem hier zum Matchplay gespielt, finde ich erstaunlich, ohne dass er irgendwie mal so richtig in Erscheinung trat.
Ja, erstaunlich unauffällig. Ich habe jetzt seine sehr, sehr gute Performance in Erinnerung gegen Max Hopp. Bei dem Turnier in Holland, wenn mich nicht alles täuscht, hat er den im Achtelfinale geschlagen.
Stimmt, da kam er auch ins Viertelfinale, ja, ne?
Genau, ja. Das war so das, wo ich dann auch angefangen habe, als Berichterstatter nachzugucken, wie war das denn doch eigentlich letztes Jahr? Da war gar nichts mit Viertelfinals letztes Jahr. Es ist erstaunlich, ja, weil man den immer wieder gefühlt abschreibt und er aber trotzdem dann auch wiederkommt. In Bezug auf die Niederländer beschäftigt mich schon länger die Frage, wer wird denn irgendwie eigentlich die niederländische Nummer 2? Weil nach Van Gerven gerade einfach ein großer freier Raum ist, bis zu Platz 24 oder so in der Weltrangliste. Und das war schon lange nicht mehr so. Es gab eine Zeit, da hattest du 5 Niederländer in den Top 20. Der legitimste Nachfolger ist Jeffrey De Swaan, der aber halt auch noch ein bisschen konstanter werden muss. Wattie Meena hat auch einen Schritt gemacht. Aber das ist halt auch niemand, den ich irgendwie auf Dauer ganz vorne mit dabei sehe. Und Danny Noppert, der hat stark letztes Jahr immer wieder dann auf sich aufmerksam gemacht, ist aber jetzt auch nicht derjenige, der jede Woche die großartigen Resultate liefert und auch niemand, dem ich das dauerhaft zutraue, sich irgendwie in die Top 16 zu beißen. Also du hast recht, es ist eine interessante Mischung und die Frage, wer hinter Michael van Gerven wirklich die dauerhafte niederländische Nummer 2 wird, die beschäftigt mich auch schon länger. Und ich habe Van Gerven auch gefragt bei der Premier League, was denn vielleicht das Problem ist. Und dann sagt er weiß es nicht. Vielleicht trainieren sie zu wenig, vielleicht tun sie zu wenig, ich weiß es nicht. Und De Swaan ist so derjenige, der natürlich das größte Talent hat. Ja, das ist so das. Und Van der Voort, ja, da kann man den Hut vorziehen, dass er immer wieder zurückkommt, auch trotz Rückenproblemen. Da stand ja auch schon mal ein Rücktritt im Raum.
Ja, ich bewundere solche Spieler nämlich, die, man muss ja auch ehrlich sein, Van der Voort war ja nie einer, der jetzt ganz vorne mitgemischt hat, aber die sich dann aber auch immer wieder durchbeißen und nie ganz hinten rüberfallen. Und so eine Matchplay-Qualifikation ist jetzt ja auch nicht ganz einfach zu erreichen, wenn man auch sieht, wer es nicht geschafft hat. Ein Steve West, der letztes Jahr teils überragend gespielt hat, der auch bei European Tour Events weit kam, bei Pro Tour Events, der auch bei den Majors dann immer dabei war.
Da war die WM der Knick, glaube ich.
Ist seitdem völlig raus, genau, das stimmt. Gut.
Gegen Devin Peterson rauszugehen, stimmt, in der zweiten WM-Runde, das war, oh je. Also das wäre eine Riesenchance gewesen für ihn ins Halbfinale bis dahin. Das war mein Tipp damals, ja.
Ja, und es hätte auch gepasst zu seinem Jahr bis dahin, aber ja, so schnell geht's dann. Da kann ein Spiel so eine Richtung vorgeben. Dann zuletzt, bevor wir abschließen, Max Hopp, ich denke mal, wir werden uns einig, dass es da zum Beispiel mit einem Darren Webster, einem Adrian Lewis, Johnny Clayton ein paar Gegner gibt, gegen die man ihn gerne sehen würde, gegen andere aktuell sieht's eher sehr, sehr, sehr schwierig aus, oder?
Ja, definitiv. Ich denke, Max ist gar nicht so schlecht dieses Jahr unterwegs. Hatte ja auch ein Pro-Tour-Finale, wo man sich denkt, wieso gewinnt er das nicht? Aber es ist nicht das total auffällige Jahr von Max. Das kann sich jetzt alles ändern, ne? Aber gerade bei den Sky-Turnieren, bei denen, die von Sky Sports veranstaltet werden, Matchplay und so weiter, hat er bislang nicht das abrufen können, was er eigentlich abrufen kann. Grand Prix, Matchplay, das lief nicht gut. WM war eine Ausnahme, wo er aber auch, der hat ja im TV nach wie vor keinen Schnitt von über 98 gespielt. Ich glaube, das steht nach wie vor im Raum. Bei den UK Open hat er über 100 gespielt, das war aber an einem Nebenboard. Das heißt, das kann man nicht so richtig dazu zählen. Da wartet man halt immer noch drauf, dass er wirklich mal im TV das abrufen kann, was er wirklich imstande ist zu leisten. Und das ist einiges. Schwierig einzuschätzen, wirklich schwierig. Also es gibt so 4, 5 Namen, gegen denen ich ihm einiges zutrauen würde. Aber da muss dann wirklich die Auslosung passen. Max gegen Menzo Suljovic fände ich zum Beispiel extrem interessant, weil das einfach zwei Spieler sind, die sich gut kennen. Und Max hat Menzo auch schon öfter mal ärgern und auch schlagen können. Und ich glaube, da würde sich Menzo einen Riesenkopf machen um dieses Spiel und Max könnte ihm richtig Probleme machen.
Und wäre trotzdem eben in der Außenseiterrolle als ungesetzter Spieler und kann da dann auch befreit aufspielen. Gebe ich dir recht. Aber wir müssen eh die Auslosung abwarten und dann am 20. Juli geht's dann auch schon los. Werde mich vorher hier auch nochmal im Podcast melden, dann auch zu den genauen Paarungen was sagen. Denk mal nach dem Event in Köln. Dir erstmal, Kevin, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Definitiv nicht.
Das ist schön.
Es gibt dann zwischen Köln und Matchplay auch noch zwei Players Championship Turniere, das sei noch gesagt. Also wie immer viel los. Das werden wir natürlich alles begleiten hier bei Checkout. Nichts verpassen, abonnieren, hören auf Spotify, iTunes, mein Sportpodcast, Podigy. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.